Weltfunk.
So, ihr habt's gehört, es ist 18 Uhr, Donnerstag, Weltfunkzeit. Ich bin Daniela, neben mir sitzt Sandro. Und unsere Sendung heute trägt den Titel Politischer Protest, Aktionsform, Repression. Und genau darum soll es gehen. Entsprechend haben wir uns erstmal, wollen uns erstmal gemeinsam einen Überblick verschaffen. Was fällt denn für uns unter das Thema politischer Protest, Aktionsform, Repression? Und wir haben uns dann noch ein paar Themen rausgepickt, die wir auch länger diskutieren wollen. Das wären einmal Demos und Petitionen und mal so, naja, die provokative Frage, das bringt doch nichts. Dann wollen wir ein bisschen reden über zivilen Ungehorsam und kreativen Protest. Am Ende aber auch noch über Repression und über Militanz und wollen uns mal versuchen, der Frage anzunähern, wenn man die überhaupt beantworten kann. Kann Gewalt ein politisches Mittel sein oder kann so ein schwarzer Block, ist das eine politische Umsetzungsform? An dieser Stelle also ganz wichtig ein Disclaimer. Es geht auch um illegale Aktionsformen. Wir rufen hier aber in keinster Weise zu Straftaten auf. Also wir wollen ein bisschen Aktionsformen darstellen und eben teilweise auch begründen, wie die Leute, die sie ausüben, sie rechtfertigen. Kann man das so stehen lassen, Sandro?
Wir gucken einfach mal, was denken denn Leute, die sich ja, verleitet fühlen, vielleicht eine Sitzblockade zu machen, die jetzt nicht unbedingt legal ist. Was verleitet die Leute dazu, sowas zu machen? Genau.
Genau. Ja, Sandro, was fällt dir denn so ein zum Stichwort politischer Protest?
Ja, ich denke da zum einen an die Großdemonstrationen der letzten Jahre gegen Glyphosat zum Beispiel, gegen TTIP und CETA natürlich, gegen Stuttgart 21. Das war jetzt erst am 15. wieder aktuell, als der Stuttgarter Bahnhof geflutet wurde von Menschen oder anlässlich des G20-Gipfels. Aber auch kleine lokale Aktionen, beispielsweise haben Studierende der Uni Ulm im November gegen die geplante Abschaffung des politischen Mandats für Studierendenvertretungen protestiert.
Da hätten wir also Demonstrationen, also auf die Straße gehen, als vielleicht klassischste Form des politischen Protests und gehört werdens. Aber gerade im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel in Hamburg natürlich auch eine Diskussion über gewalttätigen Protest. Ich muss ja zu meiner Schande zugeben, dass ich immer zu bequem war, um auf eine Demo zu gehen. Dafür unterschreibe ich aber regelmäßig Petitionen, weil das in 2-3 Minuten bequem vom Schreibtisch aus gemacht ist.
Ja, das Internet hat vieles einfacher gemacht. Es ist eine ganz neue Protestplattform geschaffen worden. Einladungen zu Demos, Aufrufe, offene Briefe, Petitionen, all das können wir schneller und oder das kann schneller und weiter verbreitet werden. Auch kreativer Protest, beispielsweise der Nachbau des Holocaust-Denkmals in Bernd Höckes Nachbarschaft durch das Zentrum für politische Schönheit, erreicht jetzt ein viel größeres Publikum.
Man denke auch an Hashtag Black Lives Matter. Was auf Twitter begann, ist mittlerweile auch auf den Straßen zu einer großen Protestbewegung geworden. Oder eben Hashtag Aufschrei vor ein paar Jahren und Hashtag MeToo, gerade im letzten Jahr, die eine öffentliche Sexismusdebatte angestoßen haben.
Gleichzeitig kann man diese beiden Beispiele in eine lange Historie emanzipatorischen Protests stellen. Von Rosa Parks und Martin Luther King bis Black Lives Matter. Von der Frauenrechtsbewegung des 20. Jahrhunderts bis Hashtag MeToo. Schon immer war es vor allem, oder es waren schon immer vor allem unterdrückte Gruppen, die aus ihrer Not heraus gegen die herrschenden Verhältnisse protestiert haben. Sie haben viel riskiert, aber auch viel erreicht.
Riskieren ist dabei ein gutes Stichwort. Bisher haben wir vor allem über Deutschland gesprochen. Und ich muss zugeben, auch in der Sendung geht es eigentlich vor allem um die Situation in Deutschland, weil wir die einfach viel besser einschätzen können, sage ich mal. Ja, wir leben hier in einem Land, in dem das Grundgesetz uns Versammlungs- und Meinungsfreiheit garantiert. Auch hier müssen wir natürlich teilweise beobachten, dass die Polizei mit einem Großaufgebot mit Wasserwerfern und Pfefferspray gegen Demonstranten vorgeht. Auch damit wollen wir uns später noch beschäftigen. Doch, also stellt euch mal vor, was bedeutet es, gegen ein autoritäres Regime zu demonstrieren? Also regierungskritische Demonstrantinnen, BloggerInnen, Journalistinnen riskieren in diesen Situationen ihre Freiheit, wenn nicht ihr Leben. Beispiele hier wären einerseits der arabische Frühling, aber auch vor allem die jüngsten Proteste im Iran, die sich ja ausgelöst durch wirtschaftliche Missstände direkt gegen die Führung durch die iranische Regierung richten. Bei den Protesten kam es zu über 3000 Festnahmen und einige Festgenommene könnte sogar die Todesstrafe erwarten wegen Verschwörung gegen die Führung des Landes.
Ja, auch Arbeitskämpfe, beispielsweise in der Textilindustrie, kann man durchaus als politischen Protest einordnen. ArbeiterInnen der Gewerkschaften gründen oder gar streiken, also die Gewerkschaften gründen oder streiken, werden teilweise entlassen oder verlieren dadurch ihre Lebensgrundlage. Nicht selten werden Streiks auch gewaltvoll von der Polizei beendet.
Ich fasse mal kurz unsere Einleitung zusammen. Wir haben Demonstrationen, Petitionen, offene Briefe, Streiks, kritische Berichterstattung, alles als politische Aktionsform genannt. Außerdem kreativen Protest, Twitter-Trends, zivilen Ungehorsam. Nee, den haben wir vergessen.
Rosa Parks haben wir vorher im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung kurz genannt.
Ja, stimmt. Sie war die Auslöserin des Montgomery-Bus-Boykotts, von dem hoffentlich viele schon gehört haben. Zu Zeiten der Segregation, also strikten Trennung schwarzer und weißer Amerikaner, hat sie sich geweigert, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast freizumachen. Daraufhin wurde sie verhaftet. Als Antwort darauf wiederum organisierte die schwarze Bevölkerung einen Busboykott und bildete Fahrgemeinschaften oder ging zu Fuß, statt sich den rassistischen Praktiken in öffentlichen Bussen auszusetzen.
Und das war immerhin Mitte des 20. Jahrhunderts.
Ja.
Aktuelle Beispiele wären Sitzblockaden zur Verhinderung von Abschiebungen oder Atommülltransporten oder die Besetzung des Hambacher Forsts, um dessen Abholzung für den Kohleabbau zu verhindern. Ziviler Ungehorsam bedeutet, bewusst und aus moralischen Gründen gegen geltende Normen zu verstoßen. Der symbolische Verstoß dient so der Meinungsbildung gegen eine Unrechtssituation.
Ein sehr spannendes Konzept, mit dem wir uns später noch mal ein bisschen tiefer beschäftigen wollen. Jetzt gibt es aber erstmal Musik. Sandro, was spielen wir?
Rise Against mit Beautiful Indifference.
Radio Free FM, 102.6.
So, willkommen zurück zum Weltfunk, zu unserer Sendung zum Thema politischer Protest. Ihr habt gerade gehört von Rise Against Beautiful Indifference. Da geht es so ein bisschen darum, um so Leute, die nicht so politisch sind, sage ich mal, denen alles so ein bisschen, na, vielleicht nicht mal egal ist, aber die auch nichts dagegen tun. Ja, genau. Und genau deshalb haben wir uns auch mal auf der Straße umgehört, was denn Leute so halten von Demonstrationen und Petitionen. Ob sie daran teilnehmen oder nicht. Waren Sie schon mal auf einer Demonstration?
Nein.
Nein.
Ja, aber lange her.
Ja.
Ja?
Nein.
In Syrien, ja. Ich komme aus Syrien und ich war in einer Demonstration. Wir haben gegen Bashar Assad so eine Demonstration gemacht. Und eine große so, in der Stadt, in meiner Stadt.
Noch nie.
Darf ich fragen, warum nicht?
Nee, sowas mache ich nicht. Da bin ich zu alt zu.
Eher weniger politisch engagiert.
Glaubt ihr, man kann mit einer Demonstration was bewegen?
Ja, eigentlich schon.
Ja, schon. Glaube ich auch. Wenn die Mehrheit also mehr ist.
Wie viel man bewegen kann, das hängt davon ab, wie breit es getragen wird von der Bevölkerung, ob das nur isoliert ist oder ob da das landesweit das Thema aufgegriffen wird. Dann ja, dann hat es auf jeden Fall eine politische Wirkung.
Glauben Sie, man kann damit gut was bewegen?
Nein.
Warum nicht?
Weil sich die Politiker scheißdreck drum kümmern.
So prinzipiell glauben Sie, dass das ein gutes Mittel ist, um was zu bewegen?
Zumindest um was anzusprechen und damit es einfach in den Medien ist, damit man es ein bisschen pushen kann.
Ja. Ja, und die Öffentlichkeit ein bisschen drauf aufmerksam zu machen.
Ja, zum Beispiel, wenn es einen Diktator gibt, dann muss man, zum Beispiel, wir kommen aus Syrien und wir, Sie wissen so, in Syrien, es gibt Krieg. Bashar Assad ist ein großer Diktator und wir haben gegen ihn viele Demonstrationen gemacht.
Haben Sie vielleicht schon mal eine Petition unterschrieben?
Nee, glaube nicht, nee.
Nee, auch nicht.
Ja, öfters.
Nein.
Nein, ich auch nicht.
Nein.
Ja, öfters.
Wie ist da Ihre Meinung zu? Haben Sie das Gefühl, dass Sie damit was bewegen können oder gemeinsam mit anderen was bewegen können?
Also die Aktion war super oder Aktionen waren super. Es wurde dann den Herren Politikern und Damen Politikern vorgelegt und die haben das mal gleich so abgewiesen. Die haben das gar nicht zur Kenntnis genommen, obwohl es Millionen von Unterschriften waren. Ich denke da so an Glyphosat zum Beispiel nicht.
Eigentlich schon, weil die Menschen zeigen halt ihre Rechte, also was sie wollen, nicht was sie nicht wollen.
Teils, teils, ja. Also ein gewisser Druck wird ausgeübt, aber auch da hängt es von der Anzahl der Unterzeichnenden ab.
Gemischte Meinung, bin mir nicht so sicher. Also einerseits ja, andererseits bin ich eher dagegen, so, weiß nicht.
Wird Ihnen ein Beispiel einfallen, wo politischer Protest so richtig was bewegt hat?
Französische Revolution.
Lange her.
Aber wirksam.
Ja.
Das Einzige weit und breit.
Also bei jedem Land schon mal was passiert. Also es gibt viele Sachen, wo es schon viele Sachen bewegt hat.
Ich glaube, in der Ausstieg aus der Atomkraft, das hat sicherlich die Politik dazu bewogen, dann, dass man nach Fukushima die Sache vielleicht ein bisschen schneller in Angriff genommen hat. Ja, glaube ich schon.
Ich finde, wenn zum Beispiel der Präsident gut ist und er macht für sein Volk, das ist gut. Aber wenn er gegen sein Volk ist, dann ist es sehr ganz schlimm und muss man kämpfen und so.
Ja, das war gerade unsere Straßenumfrage auf dem Münsterplatz, deswegen auch die Glocken im Hintergrund. Spannend finde ich ja, wie unterschiedlich die Antworten noch sind. Der aus Syrien stammende junge Mensch, der uns da geantwortet hat, hat mir nochmal ganz klar gemacht, dass politischer Protest anderswo einen ganz anderen Stellenwert hat.
Einig sind die Leute sich ja jedenfalls nicht, wenn es um die Frage geht, bringen Demonstrationen etwas? Pauschal kann so eine Frage natürlich auch nicht beantwortet werden.
Kritik an der Protestform Demonstration gibt es ja durchaus. Also für eine teilweise kleine bis gar nicht vorhandene Wirkung müssen viele Menschen mobilisiert werden. Auch dann ist nicht sichergestellt, dass der Protest gehört wird. Teilweise wird selbst großer Protest nicht medial erwähnt. Zum Beispiel gab es Proteste von Angehörigen der NSU-Opfer, also noch bevor der NSU aufgeflogen ist, meinst du, glaube ich, oder? Gab es jedenfalls. Es gab auch davor, glaube ich, nämlich tatsächlich Demonstrationen, wo die Opfer schon gesagt haben, das hängt doch irgendwie zusammen. Das kann doch nicht sein, dass so viele Morde unaufgeklärt werden.
Es gab auf jeden Fall Großdemonstrationen von den Betroffenen oder von den Familien der Opfer des NSU und diese Großdemonstrationen sind kaum in den Medien erschienen.
Ja, habe ich auch nichts von gehört. Nochmal zurück zur Kritik an der Protestform Demonstration. Viele Leute finden es auch einfach nicht cool, auf einer Demo von der Polizei abgefilmt zu werden. Wenn aber ein zielgerichteter Protest zum richtigen Zeitpunkt gelingt oder wenn er flächendeckend stattfindet, dann kann er auch sehr erfolgreich sein. Die gemütliche Variante, die oft auch zusammen mit Demonstrationen genutzt wird, sind Petitionen. Auch heute gibt es noch die Laufzettel, auf denen Unterschriften für die gute Sache gesammelt werden. Heute spielt sich das natürlich aber auch viel mehr im Internet ab.
Auch hier gibt es Kritik. Manche betitelten das Unterschreiben einer Online-Petition als Klicktivism oder Slacktivism. Damit gemeint ist der Vorwurf, dass die Leute zu faul seien, für ihre Belange auf die Straße zu gehen. Stattdessen würden sie ohne groß nachzudenken mit einem Klick ihr Gewissen erleichtern.
Welche Plattformen gibt es denn beispielsweise?
Also es gibt da zum Beispiel openpetition.de oder openpetition.de seit 2010 oder change.org, die gibt es schon seit 2007. Der Bundestag hat auch eine ganz eigene Plattform, epetition.bundestag.de, die gibt es sogar schon seit 2005. Und natürlich noch viele andere, ich nenne nur noch zwei, Avaaz und Campact, die dürften auch noch viele kennen, schätze ich.
Mit einer erfolgreichen Petition wird man sogar persönlich vom Petitionsausschuss des Bundestags eingeladen.
Genau, dafür sind allerdings 50.000 Unterschriften innerhalb von 3 Wochen notwendig. Das gibt es so erst seit 2005. Damals startete das Instrument der öffentlichen Petition als Modellversuch für vorerst 2 Jahre. Und 2008 konnten dann auch online auf der Bundestagswebsite Petitionen eingestellt, unterzeichnet und diskutiert werden. Die Server sind teilweise sogar durch den Andrang zusammengebrochen, zum Beispiel bei einer Petition zum bedingungslosen Grundeinkommen.
Internet ist halt Neuland, ne? Wie ist das mit nicht offiziellen Petitionen von anderen Plattformen?
Die haben diese Möglichkeiten nicht. Dafür erreichen sie eventuell mehr Menschen und sind schneller und einfacher verbreitbar.
Wie viele Menschen nutzen denn die Petitionsplattformen?
Für offizielle Petitionen gibt es ja epetitionen.bundestag.de und die Plattform hat derzeit über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Openpetitionen.de hat zum Beispiel 4,3 Millionen. Change.org sagt, die hätten 25 Millionen. Wie viel genau, kann man so nicht genau sagen, weil es gibt so viele und da gibt es keine einheitlichen Zahlen.
Wie viele Petitionen sind denn dann tatsächlich erfolgreich?
Auch dazu gibt es leider keine genauen Zahlen. Außerdem ist es schwierig, das zu messen. War zum Beispiel das Scheitern TTIPs durch die Petition zustande gekommen? Oder war es eher der breite Protest auf allen Ebenen? Und die Petitionen haben dabei natürlich auch eine gewisse Rolle gespielt. Also Petitionen kann man, denke ich, so als kleines Fazit nicht verteufeln, nicht unbedingt. Sie können auf jeden Fall was bewirken, aber eine Gesellschaft, die nur noch Petitionen unterzeichnet, wird wahrscheinlich, ich glaube, da werden viele politische Belange dadurch nicht umgesetzt werden können, nur durch Petitionen.
Ja, das ist doch mal ein gutes Fazit für Petitionen und noch mehr für alle anderen Protestformen. Wir machen wieder eine kleine Musikpause und zwar spielen wir von Airi Revolté Rebelle. Free FM. So, das war Rebelle von Airi Revolté. Rebellisch geht's hier bei uns heute auch zu im Weltfunk, denn das Thema ist politischer Protest, Aktionsformen und Repression. Mhm. Und zwar haben wir haben uns schon mit verschiedenen Aktionsformen beschäftigt, im vorangehenden Abschnitt mit Demonstrationen und Petitionen, so den, ja, gerade Demo so als Standard und Petitionen so zur Unterstützung. Jetzt wollen wir uns mit ein bisschen, ich nenne es mal, aufregenderen Aktionsformen, wobei eine Demo kann auch aufregend sein, aber eine Petition vielleicht nicht.
Ja, für die Leute, die sie erstellen, sicherlich.
Inhaltlich.
Die sicher nervenaufreibend.
Ja. Ja, naja, jedenfalls wollen wir uns jetzt beschäftigen mit zivilem Ungehorsam und kreativem Protest. Und über zivilen Ungehorsam haben wir in der Einleitung schon ganz kurz gesprochen. Vielleicht hat aber ja der eine oder andere gerade erst zu uns umgeschaltet. Was bedeutet also ziviler Ungehorsam?
Unter zivilem Ungehorsam versteht man symbolische Regelverstöße aus Gewissensgründen. Eine Regel, die als ungerecht empfunden wird, wird bewusst gebrochen, um dieses Unrecht sichtbar zu machen und in die Öffentlichkeit zu tragen. Auch eine mögliche Strafe wird so bewusst in Kauf genommen.
Ein Beispiel, das wir eben schon genannt haben, die schwarze Amerikanerin Rosa Parks weigerte sich im Jahre 1955, also noch gar nicht so lange her, 60 Jahre, 63, ihren Sitzplatz im Bus für einen zugestiegenen weißen Fahrgast aufzugeben, wie das damals geregelt war. Für ihren Verstoß gegen diese rassistische Regelung wurde sie verhaftet. Aus Protest organisierte daraufhin die gesamte schwarze Bevölkerung der Stadt Montgomery einen Boykott der Busse. Das war der Anfang der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, die schließlich zum Ende der Segregation und zumindest zur rechtlichen Gleichstellung von schwarzen und weißen Amerikanern führte.
Ein weiteres prominentes Beispiel, Mahatma Gandhi, natürlich, den kennen doch sicher alle, und der sogenannte Salzmarsch. Damals im Jahre 1930 war Indien unter der Herrschaft der Kolonialmacht Großbritannien. Mit seinen Anhängern lief Gandhi fast 400 Kilometer bis an das Arabische Meer, um dort symbolisch einige Körner Salz aufzuheben. Damit protestierte er gewaltfrei gegen das Salzmonopol der Briten. Gewinnung, Transport und Handel des wichtigen Gutes Salz waren der indischen Bevölkerung durch die Besatzer verboten. Gandhi forderte seine Landsleute auf, es ihm gleich zu tun, und viele Inder fingen wieder an, Salz durch Verdunstung aus Seewasser zu gewinnen, wie eh und je. 50.000 Inder wurden infolge dessen verhaftet, was den Erfolg des Protests jedoch nur beschleunigte. Die Aktion war letztlich ein wichtiger Schritt in Richtung indische Unabhängigkeit.
Tatsächlich ist das Konzept des zivilen Ungehorsams aber viel älter als Mahatma Gandhi oder Rosa Parks. Also finden sich getreu dem Bibelvers, man muss Gott mehr gehorchen denn den Menschen. Also sprich, moralische Bedenken stehen über stupidem Regelbefolgen. So, also gemäß dessen finden sich bereits Beispiele im Alten Testament der Bibel. Als der ägyptische Pharao befiel, alle neugeborenen Jungen zu töten, weigern sich die Hebammen, diesen Genozid durchzuführen und berufen sich dabei auf ein göttliches Recht, das über dem des Pharaos steht.
Auch in der griechischen Mythologie findet sich ein Akt zivilen Ungehorsams. Der höchste Gott des Olymp, Zeus, behält den Menschen das Feuer vor. Prometheus hingegen, der die Menschen erschaffen hat, ist der Meinung, dass diese ein Recht auf die Nutzung des Feuers haben. Er widersetzt sich Zeus und bringt das Feuer zu den Menschen. Zur Strafe wird er an einen Felsen gefesselt und muss ertragen, dass ein Adler täglich wiederkehrt, um von seiner Leber zu fressen. Igitt.
Ja, ouch. Die erste Beschreibung einer pazifistischen Sitzblockade findet sich übrigens ebenfalls im antiken Griechenland. Die Frauen Athens wollten das Ende des Krieges mit Sparta erzwingen, indem sie den Zugang zur Schatzkammer blockierten, aus der diese finanziert wurde.
Sitzblockaden sind ja auch heute weiterhin ein beliebtes Mittel, um all das zu blockieren, was moralisch fragwürdig ist. Abschiebungen, Atommülltransporte, Kohlebagger.
Ja, letztere Aktion fand unter dem Namen Ende Gelände in den Jahren 2015, 16 und 17 statt. Prinzip ist folgendes: Eine möglichst große Gruppe an Menschen entert einen Kohletagebau der Energieriesen RWE oder Vattenfall, hält somit den Kohleabbaubetrieb für einige Stunden auf und vor allem verschafft der Anti-Kohle-Bewegung Publicity.
Wieder andere Menschen besetzen dauerhaft ein Stück Wald, um es vorm Abholzen zu schützen. Stichwort Hambacher Forst, der mehrere hundert Jahre alt ist. Auch hier will RWE Braunkohle abbauen.
Interessant ist ja, dass ziviler Ungehorsam, der per se illegal, aber in der Regel gewaltfrei ist, so ein erfolgreiches Mittel ist. Schau es dir an, die Bürgerrechtsbewegung hat schwarze und weiße Amerikaner rechtlich gleichgestellt. Dass es trotzdem noch Rassismus gibt, sei hier außer Frage gestellt. Indien ist ein unabhängiges Land, unter anderem vor allem dank Gandhi und die größte Demokratie der Welt. Wir Menschen haben Feuer, dank Prometheus, und der Atomausstieg ist beschlossene Sache.
Auch wenn das vielleicht manche gar nicht so cool finden, aber ja, Gandhi sagte dazu einmal, das Ziel des Satyagrahi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, so nannte er seine Protestform, ist den Falschhandelnden zu bekehren, nicht zu bezwingen.
Es werden hier also vor allem Emotionen angesprochen, innere Prozesse angestoßen. Genau das macht ja auch guter kreativer Protest, so womit wir bei dem zweiten Teil des Themas für diesen Abschnitt, so, das wollte ich sagen, wären.
Ja, hier haben wir einerseits Aktivisten, die kreative Methoden nutzen und andererseits Menschen, die primär KünstlerInnen sind, seien es MalerInnen, SchriftstellerInnen, MusikerInnen, sich aber nicht primär als UnterhalterInnen, sondern GesellschaftskritikerInnen sehen.
Berühmt ist ja beispielsweise das Gemälde Guernica von Pablo Picasso. Es zeigt vor Leid schreiende Menschen, also gemalt natürlich in Picassos abstraktem, expressionistischem, ja, Stil. Es zeigt jedenfalls vor Leid schreiende Menschen in der im spanischen Bürgerkrieg bombardierten Stadt Guernica und ist dabei also ganz ohne Farben, nur in Grautönen gehalten. Oder auch Bertolt Brechts episches Theater, ich weiß nicht, das haben wir damals in der Schule so gelernt, einen Zuschauer nicht nur durch die Handlung, sondern auch die verfremdete Darstellung zum Nachdenken anregen soll. Also man soll quasi aus dem Theater kommen und darüber nachdenken, was man da eigentlich gerade gesehen hat, ob einem da vielleicht der Spiegel vorgehalten wurde. Picasso beispielsweise sagt über seine Motivation zu dem Gemälde: Es ist mein Wunsch, sie daran zu erinnern, dass ich stets davon überzeugt war und noch immer davon überzeugt bin, dass ein Künstler, der mit geistigen Werten lebt und umgeht, angesichts eines Konflikts, in dem die höchsten Werte der Humanität und Zivilisation auf dem Spiel stehen, sich nicht gleichgültig verhalten kann.
Nicht ohne Grund werden gerade KünstlerInnen in autokratischen Regimen häufig verfolgt, einer strengen Zensur unterlegt und entweder in die Flucht getrieben oder zur Veröffentlichung regimetreuer Werke gezwungen. Kunst ist seit jeher auch politisch. Nun sind wir aber nicht alle begabte MalerInnen, SchriftstellerInnen oder MusikerInnen.
was aber auch nicht schlimm ist, denn kreativer Protest kann manchmal so einfach sein. Also viele Demonstrationen sind ja unglaublich bunt mit verkleideten Menschen. Gerade stell mir so eine Anti-Atom-Demo vor mit Menschen in Schutzanzügen oder so, mit Strahlenschutzanzügen. Oder ich habe beispielsweise von einer Bloggerin gelesen, die vorhat, das ganze Jahr 2018 dasselbe Kleid zu tragen, aus Protest gegen unsere Konsumgesellschaft und ihre Folgen. Oder hier, wir beide, Sandro und ich, wir sitzen hier und machen eine politische Radiosendung. Also bei FreeFM kann auch jeder mitmachen, gar nicht so schwierig.
Ja, eine Künstlergruppe, die wir noch ansprechen wollen, ist das Zentrum für politische Schönheit.
Diese Gruppierung hat ja in letzter Zeit viel Medienpräsenz erhalten, was wahrscheinlich auch das Ziel war, da sie das Holocaust-Denkmal in Bernd Höckes Nachbarschaft nachgebaut hat.
Ja, das Holocaust-Denkmal steht ja eigentlich in Berlin. Das sind diese grauen Stelen. Und das Zentrum für politische Schönheit hat behauptet, sie hätten Bernd Höcke überwacht und würden ihre Akten veröffentlichen, wenn er nicht vor dem Mahnmal auf die Knie fällt, was ihnen eine Anzeige wegen Nötigung eingebracht hat. Höcke stellte außerdem klar, für ihn seien sie keine Künstler, sondern Terroristen.
Fakt ist aber ja letztlich, dass eine gewollte Provokation, darum geht es ja ganz eindeutig, letztlich zu mehr Aufmerksamkeit führt. Und diese Aufmerksamkeit ist gerichtet auf ein wichtiges politisches Anliegen, nämlich dass gerade in Zeiten wachsender Feindseligkeiten gegenüber Minderheiten weiterhin die Verbrechen der NS-Zeit, denen muss einfach weiter gedacht werden, daran muss erinnert werden. Also natürlich ist das fragwürdig, jemanden zu überwachen. Es steht aber gar nicht fest, ob die das überhaupt gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, sie haben das einfach nur behauptet, um so einen kleinen Skandal zu generieren. Und
ich glaube, sie wollten auch so ein bisschen Nazis und anderen Rechten einen Spiegel vorhalten und sagen, ja, das, also um zu zeigen, ja, die Methoden, die ihr verwendet, die könnten wir auch verwenden, und guck mal, wie sich das so anfühlt. So.
Ja, und letztens, darf Kunst auch übertreiben, darf Kunst auch überzeichnen und politischer Protest auch?
In Grenzen. Und die Grenzen sind irgendwie überhaupt nicht klar, und deswegen wird auch viel gestritten.
Ja, damit können wir den Blog eigentlich auch ganz gut zusammenfassend abschließen. Wir haben gesprochen über zivilen Ungehorsam und kreativen Protest. Beides ja in der Regel gewaltfreie und dennoch nicht immer legale Protestformen, wo wir wieder sind, wo ist die Grenze? Ist die Grenze bei legal, illegal? Dann wäre ziviler Ungehorsam auch nicht drin. Dann hätten wir vielleicht keine schwarze Bürgerrechtsbewegung gehabt, oder Indien wäre nicht oder viel später unabhängig geworden. Oder ist die Grenze eben bei gewaltfrei, gewaltvoll? Darüber wollen wir ja später auch nochmal sprechen. Jedenfalls die beiden Protestformen, die wir euch jetzt, oder ein Sammelsurium an Protestformen mal gebündelt unter kreativem Protest und zivilem Ungehorsam, haben sehr großes gesellschaftskritisches und politisches Potenzial, eben weil sie sich über Normen hinwegsetzen.
Und Rainer von Vielen, den kennen vielleicht ein paar, das ist ein Musiker mit seiner Band, oder seine Band, und der Sänger heißt Rainer. Die sagen, empört euch, und das tun sie mit ihrem Song Empört euch.
Weltfunk.
Wir sind im Weltfunk. Unser heutiges Thema ist welches?
Politischer Protest, Aktionsform, Repression.
Okay. Ja, über Repression haben wir noch nicht gesprochen. Und ich glaube,
dann machen wir das jetzt.
Ja, eigentlich wäre das ja jemand anderes Part gewesen, aber wir sind nicht komplett, und wegen krankheitsbedingten Ausfalls übernehmen wir das jetzt.
Ja, wir
kein
tun
Problem.
Unser Bestes. Es wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, dann gibt es mehr Musik am Ende.
Juhu. ja, Repressionen. Ich glaube, da können sich gar nicht alle drunter vorstellen, was das überhaupt ist. Fallen dir ein paar Beispiele ein, was du unter Repressionen zusammenfassen würdest?
Ich würde einfach sagen, allgemein, es bedeutet Repression, Unterdrückung. In dem Fall eben von auf keinem keimendem Protest, der ja am besten wahrscheinlich schon im Entstehen verhindert wird. Also ich denke da einerseits an Diktaturen, in dem die Menschen keine Redefreiheit haben. Aber ich meine, auch in Deutschland wurde ja im Rahmen von den G20-Demonstrationen, die so ein wenig eskaliert sind, darüber geredet, wer denn jetzt angefangen hat sozusagen, ob das nicht auch schon Repression ist.
Ja, und das Repressionsthema ist natürlich schwierig, weil also Repression ist schon auch für mich so eine Art, also es ist eine Aktion, ein Handeln von Seiten einer Autorität, um politisches Handeln zu unterdrücken, um die Rechte vielleicht wiederzubekommen.
Was im Endeffekt ja sowieso schon unterdrückte Gruppen trifft, sei das jetzt eine Gesamtbevölkerung, also in einer Diktatur, oder sei es vielleicht nur eine Minderheit. Also wir haben ja vorhin gesprochen, dass Protest eben ganz oft auch eine emanzipatorische Funktion hat, also Gleichstellung von schwarzen und weißen Amerikanern, Gleichstellung von Mann und Frau.
Ein Beispiel ist zum Beispiel das Thema Racial Profiling. Das bedeutet, dass Menschen, die nicht weiß sind, schwarze Deutsche zum Beispiel, viel öfter von Polizei kontrolliert werden, dass ihnen das Gefühl gegeben wird, dass sie anders zu behandeln sind.
Sie per se verdächtig sind.
Ja. Und das wäre auf jeden Fall ein Beispiel für Repression. Aber das ist natürlich auch ein bisschen subjektiv. Auf Demos wird immer mehr überwacht gefühlt, also mit Videokameras auch gefilmt von Seiten der Polizei, und manche sagen, das ist auch schon Repression. Und wir können sicher sagen, es gibt sicher schwerwiegendere Repressionen, die wirklich auch kurzfristig Auswirkungen hat und Aktionen unterbindet, politische Aktionen.
Und wie wird das denn gerechtfertigt mit der Demo-Überwachung? Also ist das so eine Sicherheitssache, oder falls Straftaten aus der Menge begangen werden, oder was? Wie lautet da die offizielle Begründung?
Ja, also gefilmt wird offiziell dann, wenn natürlich Straftaten befürchtet werden. Beispiel war zum letzten Jahres vor dem AfD-Büro in Ulm, dass es eine Art Picknick gab gegenüber auf der anderen Straßenseite, und da haben sich viele AntifaschistInnen getroffen und gesessen, und die Polizei hat neben der AfD, die auch gefilmt hat, ihre Videokamera gezückt und die Leute durchgehend abgefilmt. Es ist nichts passiert. Trotzdem wurden dann die Teilnehmenden eingekesselt und jede Person wurde einzeln von Kopf bis Fuß abgefilmt. Und da haben einige auch gesagt, ja, es ist nichts passiert, wir haben nichts gemacht, wir wollten nicht stören, wir wollten nur zeigen, dass wir nicht zufrieden, also nicht okay sind, damit dass Rassismus verbreitet sind. Und dafür, dass jetzt jede Person einzeln abgefilmt wird, das ist zu viel, und das würden wir Repression nennen.
Ja.
Und letztendlich geht es natürlich auch um das Thema Gewalt, und die Repression wird ja auch begründet damit, dass Gewalt verhindert wird von Seiten Demonstrierender zum Beispiel. Und nur als Denkanstoß gibt es Leute, die sagen, na, wir nennen das nicht Gewalt, sondern revolutionäre Gegengewalt, weil unsere Gewalt ist praktisch nur eine Reaktion auf die Gewalt, die es schon gab vorher, nämlich die Unterdrückung. Also, um ein Beispiel zu nennen, die Zapatistas in Mexiko, die eine Revolution gemacht haben gegen weil NAFTA eingeführt werden sollte, die Freihandelsabkommen.
North American Free Trade Association, also das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko, also oft auch das Vorbild für TTIP genannt.
Genau, und da sie das als Gewalt empfunden haben und das nicht wollten und nicht gesehen haben, dass der Volkswille umgesetzt wird, haben sie gesagt, gut, dann müssen wir uns halt mit Gewalt wehren. Ob das jetzt legitim ist oder nicht, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Wir versuchen jetzt gleich auch nochmal drüber zu diskutieren. Dafür sammeln wir jetzt noch ein bisschen Energie, würde ich sagen.
Ja, nochmal eine kleine Entschuldigung für das viele Gestotter, aber wir vermissen Alejandro, der leider krank ist. Ja, deswegen war das gerade noch improvisierter als der Rest.
Deswegen spielen wir jetzt noch einen Song von Rainer von Vielen. Wir kümmern uns nicht nur um unseren kranken Mitradiomacher, sondern
gute Besserung.
Es geht da dabei natürlich auch darum, dass man sich um sein Umfeld kümmert in politischer Hinsicht.
für Verrückte.
So, da sind wir wieder beim Weltfunk. Heute geht es um politischen Protest, um Aktionsformen, da haben wir schon ganz viele abgedeckt, und um Repression, eigentlich auch schon abgedeckt. Jetzt fehlt noch ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, und das ist Militanz, also gewalttätiger Protest. An dieser Stelle eine Entschuldigung an Amnesty International, die haben uns dann unsere Werbung geteilt mit dem Sinne, oh, es geht um friedliche Protestformen, da wären sie voll dabei. Jetzt geht es um Militanz.
Ja, und ich glaube, gerade beim Thema Militanz geht vielen im Kopf herum, so ein bisschen, das sind auch noch G20, und da war ja die Welcome to Hell Demonstration, die auch als schwarzer Block bezeichnet wird. Deswegen würde ich gerne mal mit dem schwarzen Block anfangen.
Ja, wer ist denn eigentlich dieser schwarze Block?
Ja, der ominöse schwarze Block, es wird oft von den Mitgliedern des schwarzen Blocks gesprochen. Dieser Denkweise liegt aber ein fundamentaler Fehler zugrunde. Schwarze Blöcke sind keine Organisation, sondern eine Demonstrationstaktik von Gruppierungen. Diese Gruppierungen kleiden sich schwarz und verhalten sich ähnlich und wirken dadurch nach außen homogen.
Warum machen die das?
Im Grunde wollen die Leute im schwarzen Block unerkannt bleiben, sei es vor der Polizei, der Arbeitgeberin oder politischen GegnerInnen.
Weil sie Straftaten begehen.
Das ist das gängige Bild. Tatsächlich geschehen in dem Rahmen auch häufig Straftaten. Nicht immer jedoch ist das die Intention.
Das heißt aber, der schwarze Block kann ein beliebtes Ziel für KrawalltouristInnen sein.
Das ist zumindest eine gängige Meinung. Schwarze Blöcke dienen aber in der Regel der Umsetzung eines politischen Ziels. Dass Gewalt ausgeübt wird, heißt nicht unbedingt, dass sie gut geheißen wird.
Was soll das jetzt heißen? Also, dass die DemonstrantInnen Steine werfen, obwohl sie das nicht wollen?
Das Problem an der Diskussion ist, dass sie sehr emotional geführt wird. Das führt zum einen zu starkem Schwarz-Weiß-Denken. So entsteht vielleicht auch die Vorstellung einer homogenen Gruppe namens Schwarzer Block. Natürlich, der Schwarze Block will sich natürlich auch homogen geben. Das ist vielleicht auch das andere Problem dabei. Aber die Menschen, die da drin sind alles andere als homogen. Betrachten wir es mal andersrum und sprechen wir gleich von militantem Widerstand generell.
Was soll das sein, militanter Widerstand?
Also militanter Widerstand, das kann zum Beispiel die Sabotage einer Schlachtanlage sein oder auch das Blockieren eines Gleises für einen Castortransport. Eine Sitzblockade gegen Nazis ist auch ein militanter Widerstand. Würde ich mal sagen, militanter Widerstand generell ist nicht legal. Deswegen werden wir auch nicht dazu aufrufen. Aber kommen wir zur Kritik an militantem Widerstand. Welche Kritik gibt es denn generell daran?
Ja, zum Beispiel, dass militante AktivistInnen die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen und damit den Rest einer Bewegung diskreditieren.
Ich würde das nicht verneinen erstmal. Man sollte da zuerst zwischen Reformpolitik und Revolution unterscheiden. In einem reformpolitischen Kontext ist das Argument auf jeden Fall verständlich. Denn sobald Reformen möglich sind, sind militante Aktionen der Sache sicherlich nicht dienlich. Wenn zum Beispiel ein Konzern infolge eines Arbeitskampfes mit dem Rücken zur Wand steht, dann bringt es nichts, das Haus des Konzernchefs mit Farbbeuteln zu attackieren. Die Gegenfrage zur Kritik, die an der Stelle gestellt werden kann, ist, warum sollten revolutionäre Aktionen auf das öffentliche Image abgestimmt werden? Aus revolutionärer Sicht zumindest werden revolutionäre Aktionen niemals eine ausgewogene mediale Berichterstattung bekommen können. Außerdem wäre die Frage, wer bestimmt, was das richtige öffentliche Image ist. Das bedeutet, revolutionäre Aktionen auf die mediale Berichterstattung abzustimmen, wäre ein Widerspruch in sich. Bei reformpolitischen Aktionen sieht das anders aus. Ein weiteres revolutionäres Argument ist, dass politische Aktionen nicht wie wirtschaftliche Unternehmen agieren, die durch manipulative Werbekampagnen ein gutes Bild zeichnen wollen.
Aber kann man trotzdem sagen, dass militante AktivistInnen den inneren Zusammenhalt einer Bewegung gefährden?
Es stellt auf jeden Fall ein Problem dar, wenn eine potenziell sympathisierende Öffentlichkeit wegen wenigen von einer sozialen Bewegung Abstand nimmt. Aber revolutionäre AktivistInnen lassen sich wohl von militanten AktivistInnen nicht die politische Meinung verderben, selbst wenn sie die Gewalt ablehnen und pazifistisch sind. Eine Kritik an der Kritik ist aber auch, dass damit den sogenannten Massen abgesprochen wird, selbst zu denken und einen eigenen Willen zu haben. Wenn im Fernsehen ein umgestürztes und brennendes Polizeiauto gezeigt wird, fragen sich die Menschen dann nicht, wie es dazu kam. Und wenn das bei einer Demo mit vielen tausend friedlichen DemonstrantInnen geschehen ist, warum sollten die Leute das nicht unterscheiden können? Sicherlich denken nicht alle über solche Fragen nach. Aus Sicht der Revolutionäre sind das aber vielleicht gar nicht die Leute, denen nachgeweint werden muss, wenn sie sich nicht für die Bewegung entscheiden.
Ein anderes Problem ist, dass sich wegen militanten AktivistInnen Polizeigewalt und Repression gegen die gesamte Bewegung richten kann.
Das ist sicherlich die schwerwiegendste Kritik an militanten Aktionen. Und militante AktivistInnen dürfen nicht leichtfertig mit dem Thema umgehen. Es geht doch hauptsächlich um die Gewalt, vor allem wenn wir uns die Emotionen angucken. Der Fehler bei der Betrachtung von gewaltvollen Aktionen ist jedoch häufig zu denken, dass gedacht wird, die Militanten da legitimieren jede Gewalt. Ich kenne keine Beispiele, abgesehen vielleicht von Nazis, wo Gewalt universell als rechtfertigbar bezeichnet wurde. Gewalt in der Sache an sich jedoch kann sicher nicht gerechtfertigt werden. Also ich glaube nicht, dass es eine Rechtfertigung für Gewalt gibt. Zumindest habe ich auch philosophisch keine Rechtfertigung gefunden für eine universelle Rechtfertigung von Gewalt. Einzelne Aktionen im jeweiligen Kontext aus Sicht der AktivistInnen, die werden zumindest aus Sicht der AktivistInnen schon gerechtfertigt und legitimiert aus ihrer Sicht. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren. Das ist in Deutschland, wie du schon gesagt hast, ein anderes Thema als vielleicht in Iran jetzt im Moment. Und da ist Gewalt, hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Und mir hat mal jemand gesagt, weil ich auch kritische Fragen gestellt habe, wie man denn Gewalt rechtfertigen könne. Und dann hat die Person gesagt, ihr sagt, ihr lehnt die Gewalt ab, aber ihr seid auch in der Position, dass ihr sie ablehnen könnt. Wir müssen kämpfen und wir haben gar nicht die Wahl zu entscheiden, ob wir Gewalt anwenden oder nicht.
Das ist eigentlich das ist ein guter Punkt. Also wenn ich mir jetzt überlege, gerade so Arabischer Frühling zum Beispiel, das wäre ohne starkes Auftreten, nenne ich es mal, gar nicht möglich gewesen. Oder auch andere Situationen. Vorhin hat jemand als erfolgreiches politisches Protestbeispiel der Vergangenheit Französische Revolution genannt. Das lief auch nicht friedvoll ab. Das stimmt natürlich. Andererseits kann man dann ja auch andersrum wieder die Frage stellen, sollte man denn Gewalt nicht nur als letztes Mittel nehmen? Und hier haben wir viele andere Mittel, mit denen wir arbeiten können.
Das ist die Frage, wenn die zum Beispiel es akut ist und sagen wir mal, man möchte den Castortransport verhindern, weil man der Meinung ist, der Atommüll muss jetzt gestoppt werden und wir können nicht warten, bis die Erde kaputt ist. Dann würden manche natürlich sagen, nein, wir müssen jetzt sofort handeln und in dem Fall müssen wir zum Beispiel die Gleisstrecke sabotieren, sodass keine Züge mehr fahren können.
Weil ich finde, man auch, also es wird ja auch, also spätestens strafrechtlich wird ja unterschieden zwischen einer Sachbeschädigung oder auch einer Gefährdung Personen. Und auch, also spätestens da würde ich in jedem Fall die Grenze ziehen. Also jetzt so eine Sitzblockade, das zählt für mich noch so unter zivilen Ungehorsam. Die Leute kommen ja oft auch straffrei davon, weil ihnen eben dieses moralische Denken doch auch irgendwo angerechnet wird und da auch irgendwo Spielraum ist. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt durch meine Sabotage jemanden gefährde.
Das ist ein ganz schwieriges Thema, aber ich glaube auch, dass viele davon kommen, insbesondere wenn es viele sind, weil es ist einfach schwierig für Gerichte und Polizei so viele Fälle zu behandeln, zum Beispiel bei Ende Gelände. Auch deswegen kommen oft Menschen straffrei aus bei illegalen Aktionen.
Gut, dann vielleicht an dieser Stelle nochmal unser Disclaimer. Ihr habt gehört, wir haben auch über illegale Aktionsformen gesprochen, über so leicht bis schwer illegale, nenne ich es mal, wenn man das so nennen darf. Illegal ist illegal. Wir rufen hier in keinster Weise zu Straftaten auf. Wir haben das alles dargestellt. Vieles davon ist nicht unsere Meinung. Genau.
Und wir müssen auch schon aufhören?
Ja, schade. An dieser Stelle verantwortlich für diese Sendung waren Sandro Eiler
und Daniela Beckmann.
Genau, und wir freuen uns auf unsere nächste Sendung in entweder 4 oder 6 Wochen, das wissen wir nicht so ganz. Worum geht's da? Wissen es noch gar nicht. Wahrscheinlich vielleicht um Sexismus.
Ja, Sexismus ist immer noch ein Thema, könnten wir machen, ja.
Ja, genau. In diesem Sinne noch einen schönen Donnerstagabend und bis bald.